Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Einen Kinderwunsch haben viele Frauen, aber nicht jede kann ihn sich erfüllen. Was, wenn es nicht klappt? Wenn Frau einsehen muss, dass sie es zwar wahnsinnig gern möchte, aber in diesem Leben nicht Mutter wird. Die Moderatorin und Schauspielerin Nova Meyer-Henrich hat genau diese Enttäuschung erlebt und durchlitten und hat ein sehr persönliches Buch über ihre Kinderwunschbehandlung geschrieben. Ich sage jetzt schon Respekt und herzlich willkommen, Nova Meyer-Henrich. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Wir lassen uns mit deinem großen Lebensthema noch ein bisschen Zeit und reden erst mal über Russell Crowe.
Oh.
Du hast dem nämlich Deutschunterricht gegeben, diesem Hollywood-Star. Wie kam das?
Ja, wir haben uns Anfang der 2000er kennengelernt auf der Berlinale im Rahmen eines Interviews, was ich habe ihn interviewt, dann haben wir viel zusammen gearbeitet, ich habe viele seiner Premieren moderiert und irgendwie vor knapp anderthalb Jahren kam ein Anruf, so nach dem Motto, hast du nächstes Jahr 4 Monate Zeit und kannst nach Budapest kommen? Da habe ich gesagt, was soll ich denn da? Ja, ob ich ihn coachen würde in Deutsch. Und dann habe ich erst das abgewiegelt, weil ich dachte, ich besorgte den Besten, alles gut, die Verantwortung war auch einfach so riesig. Naja, er hat sich nicht ausreden lassen. Und dann war ich letztes Jahr in Budapest am Set seines neuen Films und er spielt einen Deutschen, er spielt Hermann Göring. Und wir haben 4 Monate richtig hart gearbeitet und mega.
Wahnsinn, was für eine Erfahrung. Ich meine, du hast ihm Deutsch beigebracht, oder?
Ja, wir haben also Deutsch gelernt, also die deutschen Texte. Er muss in dem Film über die Nürnberger Prozesse, der ist noch nicht raus, der kommt, der ist noch ganz, ganz krasses Thema. Rami Malek spielt die andere Hauptrolle, also Michael Shannon, unfassbare Leute am Set. Und er musste Deutsch sprechen, natürlich als Hermann Göring und Englisch mit deutschem Akzent. Und das haben wir uns erarbeitet.
Welches Wort mochte er gar nicht? Welches deutsche Wort?
Er mag alle. Er ist ein Perfektionist und er hat hinterher ganz spontan immer weitere deutsche Wörter in den Text eingebaut, obwohl er gar nicht musste, weil er liebt Sprache. Und er ist, was das angeht, Wahnsinn.
Ja. Du hast ja schon wahnsinnig viele Veranstaltungen auch mit Prominenten moderiert, warst selber oft auf dem roten Teppich. Mhm. Jetzt mit so einem Hollywood-Star-Schauspieler, ist das nochmal was anderes als mit den deutschen Kolleginnen und Kollegen?
Ja, also ich meine, ich habe ja jahrelang fast nichts anderes gemacht als wirklich Filmpremieren, Berlinale, Oscars, Grammys, Globes. Also ich habe wirklich, glaube ich, jeden Schauspieler, der irgendwie auch international unterwegs ist, Hugh Grant, Tom Cruise, ich habe sie alle vor dem Mikro gehabt. Aber jetzt diese Erfahrung am Set nochmal, diese paar Monate war natürlich nochmal was anderes, weil für mich war es einfach, also einfach diesen Menschen beim Spielen zugucken zu dürfen, 4 Monate. Also wie gesagt, ihm, einem Rami Malek, einem Michael Shannon, Leo Woodall, der gerade durch die Decke geht, mit Bridget Jones und so. Das ist einfach ein Geschenk. Also da sitze ich als kleine Schauspielerin in meiner Funktion als Coach, aber auch als Schauspielerin und Nova im Set den ganzen Tag und denke mir so, oh krass, so geht das also.
Toll.
So spielt ihr also. Und das unterscheidet sich schon sehr von dem, wie an deutschen Sets es teilweise zugeht.
Und schön, wenn man so sagen kann, ich habe sie alle gehabt. Vor dem Mikrofon.
Ich habe sie alle gehabt. Vor dem Mikrofon.
Das ist ja ein sehr persönliches Thema, Nova. Warum bist du damit jetzt mit einem Buch so rausgegangen an die Öffentlichkeit?
Ich glaube, es waren einfach die vielen, vielen Jahre, in denen dieses Thema in mir so gegärt hat. Also gar nicht meine persönliche Geschichte, sondern vor allen Dingen die Übergriffigkeit, was das Thema Kinderwunsch bei Frauen angeht und diese K-Frage, wie wir sie nennen. Willst du denn eigentlich keine Kinder? Wie sieht es denn bei dir aus? Ihr seid doch auch schon 3 Jahre zusammen. Und ich habe das an mir erlebt, ich habe es öffentlich erlebt, ich habe es privat erlebt, aber ich habe es auch im Freundeskreis erlebt. Und ich habe immer mehr Wut aufgebaut, weil das so viel Schmerz anrichtet und viele Menschen einfach sich das gar nicht bewusst machen. Und ich habe immer nach einem Weg gesucht, ein bisschen dieses Thema nach draußen zu schicken und darüber zu reden, eine Diskussion anzufachen. Und das kann ich nur, wenn ich all in mit meinem eigenen Thema gehe. Und so ist dann über die Jahre dieses Buch in mir entstanden, im Bauch und dann letztes Jahr dann auch aus der Feder, um hoffentlich dieses Thema mal ein bisschen zur Diskussion zu stellen und drüber zu reden.
Also ich habe das Gefühl, du hast wirklich einen Nerv getroffen, weil es ist unfassbar, wie viele Interviews es bereits gibt oder mit dir geführt werden zu dem Thema. Alle wollen mehr wissen. Hast du damit gerechnet?
Überhaupt nicht. Aber es freut mich total. Es freut mich, weil es genau das tut, was ich mir wirklich innerlich gewünscht habe. Wir reden drüber. Mhm. Und ich bekomme auch jeden Tag so unfassbar viele Zuschriften von Frauen, die mich so berühren, die mir ihre Geschichte erzählen und die vor allen Dingen sagen, danke, dass wir endlich eine Stimme haben, weil Frauen, die einen schweren Weg in Bezug auf Kinderwunsch hinter sich haben, wenn dann als Kind am Ende geboren wird, redet man schon drüber. Mhm. Man sagt, es war schwer, man tauscht sich auch aus. Aber in dem Moment, wo kein Kind hinterher entsteht, die Frauen werden sehr still und die werden sehr leise und fühlen sich nicht gehört, fühlen sich nicht gesehen. Und ich habe das Gefühl, dass viele Frauen sich jetzt gesehen fühlen. Und es sind so viele berührende Momente auch gewesen. Also wirklich, ich war auf einer Veranstaltung und aus dem Nichts kamen wirklich innerhalb des Wochenendes 3 Frauen auf mich zu, unabhängig voneinander, haben mich einfach nur in den Arm genommen und gesagt, wir sind viele.
Oh, das ist ja berührend.
Ich habe fast geheult. Ja. Also ich war wirklich, ich heule immer noch.
Ja, ja, das glaube ich.
Und das ist so ein stilles Verständnis von, es gibt uns, wir sind viele und danke, dass wir eine Stimme jetzt haben. Und wenn es sein muss, dass ich dann mit meiner Geschichte da einmal rausgehe, um diese Diskussion anzuregen, dann ist das jetzt so.
Ich sag mal im Namen aller Frauen danke, weil ich finde ich auch richtig gut und wichtig, dass wir darüber reden. Vielleicht erzählst du uns deine Geschichte. Wie oder seit wann gibt es denn bei dir diesen starken Wunsch, ich möchte ein Kind?
Inga, das stand bei mir eigentlich nie zur Diskussion. Mhm. Ich wollte immer Mutter werden. Ich komme aus einer großen Familie, ich habe 3 Brüder. Meine Mutter ist Erzieherin, mein Vater wollte eigentlich eine ganze Fußballmannschaft. Also so viel Kinder hatten wir mittags auch immer am Tisch sitzen, jeder hatte einen dabei. Und man war ja auch in der Zeit, 80er Jahre, in der Meinung, in dem Moment, wo ich nicht mehr verhüte, werde ich ja sowieso schwanger. Weil das ist auch ein bisschen diese Krux an diesem Thema. Es wird uns Frauen verkauft als das Natürlichste der Welt. Mhm. Es ist das Natürlichste der Welt, was aber auch impliziert, es ist das Einfachste der Welt. Und gerade wenn es bei dir dann einfach auch nicht klappt, dann fühlst du dich kaputt, dann fühlst du dich falsch, dann fühlst du dich wie so, es ist doch das Natürlichste der Welt. Und so bin ich damals da dran gegangen und ich dachte halt auch so, ich hatte so meinen Plan, ich mache das Abi, dann mache ich mein Studium, dann ein paar Jahre im Job, es war damals noch ein anderer Berufswunsch, mit 27 das erste, damit, weiß ich nicht, 31 das zweite, man hat so seine Vorstellung. Und mir war aber auch immer klar, wenn er nicht rechtzeitig mit seinem weißen Pferd vor meiner Tür einparkt, ich meine, auf Männer ist ja heutzutage kein Verlass, dass die dann in meinem biologischen Fenster auch auftauchen. Dann war klar, das mache ich dann auch alleine. Und das habe ich meiner Mutter mit Anfang 20 schon gesagt. Und die hat nur gesagt, ja, so kenne ich meine Tochter. Sag Bescheid, wenn es losgeht. Und ja, so war das. Und so war der Kinderwunsch immer da. Es war immer der Plan, am besten mit ihm. Mhm. 6er im Lotto. Und wenn er aber nicht rechtzeitig da ist, dann mache ich es als Solomutter. Und dann werde ich meinen Weg so gehen. Und so ist es dann halt auch gekommen.
Genau, so hast du angefangen irgendwann für dich beschlossen, jetzt starte
jetzt
ich.
Jetzt ist der Weg da.
Jetzt ist der Weg da. Wie alt warst du da, als du dann überlegt hast, ich hole mir einfach Hilfe, Unterstützung?
Also so mit der Planung habe ich mit Anfang 30 schon angefangen, weil mir war schon klar, du musst dein Fruchtbarkeitsfenster schon im Auge behalten. Ich habe mich extremst vorbereitet auf diese Reise, mich immer wieder checken lassen. Es gibt verschiedene Werte, die du abnehmen lassen kannst, Hormone, die du checken lassen kannst, um einfach den Zeitpunkt nicht zu verpassen. Ne? Also mich mit Anfang 30 schon in diese Behandlungen begeben, mit Ende 30 dann anfangen, viele Eingriffe zu machen, so von wegen, keine Ahnung, ich wollte vorbereitet sein, Eileiter durchspülen, solche Sachen. Ich wollte nicht, dass hinterher jemand sagt, ja, der war doch verstopft, warum hast du das nicht vor? Mhm. Ne, so. Mhm. Und mit 39 habe ich dann angefangen, die Kliniken in Kopenhagen, dann war das in meinem Fall, zu kontaktieren und habe dann angefangen und habe dann ein paar Jahre sozusagen versucht, aktiv Mami zu werden.
Kopenhagen, Dänemark, deshalb, weil das in Deutschland noch ein großes Tabuthema war, Solo-Mutterschaft und du in
Tabu,
Dänemark.
Das war rechtlich auch gar nicht möglich. Mhm. Also als ich es angefangen habe heute, das hat sich zum Glück geändert. Frauen dürfen heute sich in Deutschland auch behandeln lassen. Das nimmt wahnsinnig viel Stress aus der Situation raus und Organisationen. Und du kriegst halt manchmal vom Frauenarzt, so jetzt in 24 Stunden musst du in der Klinik sein. Und wenn die im Ausland ist, das ist schon ein Apparat, der dahinter steckt. Das geht heute in Deutschland, als ich es gemacht habe, ging es noch nicht.
Mhm. Und in Dänemark hast du ja erstmal versucht mit Samenspender.
Immer mit Samenspender, immer. Als Solomutter ist das nicht anders möglich.
Und das stelle ich mir, das ist ja schon ein Kapitel für sich, weil ich meine, das ist ja so ein bisschen, ich sage es mal brutal, wie Shopping gehen. Also du suchst dir dann einen,
absurd,
von dem du glaubst, dass er als Vater optimal passen würde. Was waren für dich da die wichtigen Kriterien? Wo hast du geguckt?
Das war das absurdeste Online-Shopping, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Ich brauchte auch ein Glas Rotwein. Also weil wirklich, das war, ich habe nachts den Laptop aufgeklappt und dann musst du dich halt durch diese Samenbank-Informationen, also du musst ja irgendjemanden auswählen. Und was ich ganz spannend fand, war, wohin der Fokus wandert. Ne? Weil sonst, wenn du so verliebt bist und Emotionen im Spiel sind, dann gehst du nach Optik, du bist verliebt und die Schmetterlinge fliegen und all das ist ja nicht da. Mhm. Und ich bin ganz schnell von der Optik weg gewesen. Also mir war wichtig, offenes Profil. Offenes Profil heißt, das Kind kann mit 18 den Vater kontaktieren. Wurzeln sind für Kinder wichtig. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass du weißt, woher du kommst. Und deshalb war offener Spender ganz wichtig für mich. Ich wollte möglichst viel über den Spender wissen. Das nennt sich großes Profil. Dann hast du Stimmproben, dann hast du Kinderfotos, du hast medizinische Daten, du hast Lebensläufe, handgeschriebene Briefe. Und im Endeffekt ist es, glaube ich, jemand geworden dann am Anfang, wo ich dachte, den würde ich mögen. Also den würde ich vielleicht auch daten. Also Der mochte das Meer, die Natur. Menschen aus seinem Umfeld haben ihn beschrieben als jemand mit einer sehr positiven Ausstrahlung. Und irgendwie dachte ich so, ja, das müsste jemand. Also das sind alles Sachen, die sie nicht vererben. Das ist total unlogisch, ne? Aber das, ja, das musste doch irgendwie passen.
Hätte vielleicht auch gepasst, aber ist leider kein Kind daraus entstanden.
Kein Kind daraus entstanden.
Und das war ja nur das erste Mal. Insgesamt, wie oft hast du es versucht?
6-mal.
6-mal?
Ja.
Und immer mit der großen Hoffnung? Oder wurde die schon, die Erwartungshaltung auch immer kleiner, weil du dachtest,
also,
klappt anscheinend
nicht. Mir war schon klar, beim ersten, zweiten Mal wird das nicht klappen. Das braucht ein bisschen, bin da auch echt realistischer Steinbock so. Und aber so als das dritte Mal, ich habe am Anfang Insemination versucht und dann kam natürlich von der Klinik irgendwann, wir müssen Richtung künstliche Befruchtung gehen.
Was natürlich, also außerhalb?
Genau, Befruchtung. Außerhalb wirklich, dann geht es um Eier entnehmen. Das ist ein großer Prozess, das ist eine OP halt, ne? Operativer Eingriff. Da dachte ich so, boah, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ne? Und das ist finanziell auch nochmal ein ganz anderes Thema dann. Da denkst du schon so, puh. Aber dann denkst du, ja, okay, aber wenn alles unter perfekten Voraussetzungen, zum perfekten Zeitpunkt im Labor und so, was soll denn da schiefgehen? Auch etwas, was uns Frauen ja immer suggeriert wird, mit 50 schwanger werden, kein Thema, steht in jeder Frauenzeitschrift mittlerweile. Und dadurch ist natürlich, je öfter was schief geht und je öfter es nicht klappt, versuchst du noch ein Schräubchen zu finden, an dem du drehen kannst. Ne? Du landest dann irgendwann in so einer Selbstoptimierungsspirale, weil wenn medizinisch alles okay ist und mir wurde auch immer gesagt, deine Werte sind top, wir können uns das gar nicht erklären, das ist alles mega, 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 dann muss ja an dir was falsch sein. Dann lebst du anscheinend falsch, also hörst du damit auf, kein Alkohol mehr, du stellst die Ernährung um, bestellst dir auf einmal Nahrungsergänzungsmittel aus Amerika. Irgendwann habe ich mit TCM angefangen, also chinesischer Medizin noch dazu. Und alle so diese Sachen finden Platz in deinem Leben und irgendwann ist nur noch das in deinem Leben. Du hast für alles andere überhaupt keinen Raum mehr. Mhm. Du lebst nur noch nach der Uhrzeit, okay, wann muss die nächste Spritze? Und Es ist wirklich so eine Bubble, in der du dich dann befindest und es ist körperlich und seelisch sehr anstrengend, vor allen Dingen, weil du dann ja in diese Hoffnungsspirale immer gehst. Mhm. 2 Wochen hoffen, 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 hoffen und dann wieder der negative Schwangerschaftstest und ja, und an irgendeinem Punkt konnte ich dann auch nicht mehr.
Das glaube ich, das macht mürbe, dünnhäutig, traurig natürlich, frustriert auch.
Und du veränderst dich.
Ja.
Also, ne,
ziehst dein dich
Körper
wahrscheinlich zurück, willst auch mit keinem drüber reden. Hast du mit Leuten drüber geredet?
Nee, mit ganz wenigen. Meine Mutter wusste Bescheid von Anfang an. Und ich habe eine Freundin eingeweiht am Anfang. Ich wollte den Kreis möglichst klein halten aus 2 Gründen. Zum einen hatte ich irgendwie das Gefühl, ich muss das alleine machen. Das ist mein Weg und war da auch total safe in dieser Entscheidung. Und zum anderen wollte ich die Entscheidung bei mir behalten darüber. Ich wollte auf keinen Fall, dass das nach außen dringt, weil ich habe schon mal die Erfahrung gemacht, wie das ist, wenn was sehr Persönliches dir entrissen wird und auf einmal in der Zeitung steht, ohne dass du Einfluss hast. Ich wollte nicht, dass mein Kind aus den Medien erfahren muss, wie es entstanden ist. Ich als Mutter muss ihm erzählen, wie es entstanden ist. Das ist unsere Geschichte und dann kann mein Kind entscheiden, ob es das teilt, ob es damit umgeht oder wie es damit umgeht. Und aus Beschützerinstinkt vor diesem Leben, ich war ja sicher, das würde existieren, habe ich das ganz klein gehalten so, und habe das eigentlich mit mir alleine ausgemacht alles.
Und das hat sich gezogen über welchen Zeitraum?
5 Jahre? Die aktive Zeit irgendwie so 2,5 Jahre.
Und trotzdem nebenbei ja auch strahlend vor der Kamera und
komplett,
gearbeitet und keiner soll es merken, harte Zeit. Und diese Solomutterschaft, das ist ja mittlerweile gar nicht mehr so unüblich. Du musstest dafür, hast du ja gerade gesagt, noch nach Dänemark. Heute ist eine Behandlung auch in Deutschland rechtlich möglich. Und Ann-Britt Backenbüll hat 2 Frauen getroffen, die hier ohne Partner Mutter geworden sind.
Ann-Kathrin Wicht und ihre Mutter können es kaum noch erwarten. Doch bei der 34-Jährigen mischt sich inzwischen auch ein wenig Anspannung unter die Vorfreude auf ihr erstes Kind.
Ich habe natürlich wahnsinnig großen Respekt vor der neuen Rolle als Mutter. Und natürlich, es werden Herausforderungen auf mich zukommen.
Die Wahlhamburgerin hat sich bewusst entschieden, ohne Partner Mutter zu werden. Dabei war ihr Lebensplan zunächst ganz anders. Jahrelang ist sie in einer festen Beziehung. Der Kinderwunsch ist bei beiden da. Doch als es ernst wird, zögert ihr Partner.
Ja, da steht man natürlich dann erstmal mit Anfang Mitte 30 und merkt, dass man mit dem Partner, mit dem man zusammen ist, eben den Kinderwunsch gar nicht umsetzen kann. Und der war bei mir schon sehr groß zu dem Zeitpunkt. Und ich habe mich dann während der Beziehung schon angefangen, mit dem Thema Solomutterschaft auseinanderzusetzen.
Nach der Trennung sucht sie eine Kinderwunschklinik auf. 4 Befruchtungsversuche, rund 15.000 Euro, alles erfolglos. Sie pausiert, versucht es noch einmal mit Dating.
Also Dating, mit einem wirklich großen Kinderwunsch ist nicht cool. Dann war für mich ja klar, okay, das ist irgendwie auch gerade nicht der Weg. Ich versuche es jetzt nochmal mit einem Versuch. Und das hat dann direkt beim ersten Mal funktioniert.
Das ist nun ziemlich genau 36 Wochen her. Heute steht für die werdende Solomutter ein Routinetermin bei ihrer Gynäkologin an.
Mutterkuchen sieht gut aus, also alles vom Feinsten.
Ihn jetzt auch noch mal so zu sehen, ist schön und irgendwie auch so ein bisschen surreal.
6 Wochen hat Ann-Kathrin noch bis zum errechneten Stichtag. Statt eines Partners mit dabei, die werdende Oma.
Es ist einfach schön, dass jemand dabei ist. Eine Person, die sich genauso freut wie ich auf das Baby. Und da spielt es für mich ehrlich gesagt keine große Rolle, ob das jetzt ein fester Partner ist oder meine Mama.
Ann-Kathrin übersetzt für ihre gehörlose Mutter. Zum Unterstützen ist die extra nach Hamburg gezogen.
Das ist für uns natürlich eine neue Situation, aber wir finden das total schön und auch richtig cool, dass unsere Tochter Solomutter wird. Warum auch nicht? Die Möglichkeiten sind da. Wir sind sehr, sehr stolz auf sie.
Stolz auf sich selbst ist auch Thomas Rabach. Die 45-Jährige hat sich vor einigen Jahren aus ähnlichen Gründen für eine Solomutterschaft entschieden. Entgegen aller Kritik.
Es gab aber natürlich auch Stimmen, dass das total egoistisch ist, allein ein Kind zu bekommen. Es gab Stimmen, die gesagt haben, wie willst du das alleine schaffen? Du bist auch selbstständig. Klar, die Stimmen sind auch immer im Kopf. Ne? Gerade wenn man selbst so ein bisschen den Wunsch hatte nach einem klassischen Modell. Was ist dann, wenn ich mal krank werde? Was, wenn ich finanziell nicht zurechtkomme? Was passiert dann? Das sind alles Gedanken, die man sich auf jeden Fall auch vorher machen sollte.
Inzwischen ist ihr Sohn Noah 4. Den Spagat zwischen ihm und ihrem Job schafft sie nur mit Unterstützung.
Ich würde lügen, wenn ich sage, es ist tatsächlich eine große Herausforderung.
Auch Ann-Kathrin möchte nach der Geburt ihres Babys schnell zurück in ihren Job. Die selbstständige Steuerberaterin ist dankbar für ihre privilegierte Situation.
In Bezug auf die Behandlung war es für mich kein Problem, das finanzieren zu können. Und ich weiß auch, dass ich mit meinem sehr guten Einkommen meinem Kind ein sehr gutes Leben bieten kann, ja.
Anderen Frauen Mut machen, zeigen, dass es verschiedene Wege gibt. Das möchte Ann-Kathrin Wicht.
Ja, Glückwunsch an die beiden Frauen. Und Nova, ich hoffe, das war jetzt nicht zu schmerzhaft für dich, wenn
Nein.
du andere Frauen siehst, bei denen es geklappt hat.
Nein, ist es nicht. Weil das war für mich auch gerade im Prozess der Verabschiedung später und in dem Loslassen von dem Kinderwunsch ganz, ganz wichtig, dass ich mir meine Offenheit gegenüber Kindern erhalte. Ich meine, ich bin mittlerweile 5-fache Tante, ich bin Patentante, ich habe eine Kinderstiftung, ich bin Schirmherrin von einer. Also ich habe so viele Kinder auch in meinem Freundeskreis, ja, ich bin coole Freundin und so und das will ich doch alles haben und ich habe alles dafür getan, um nicht zu verbittern. Und ich weiß, dass viele Frauen hinterher da sind und das nicht mehr ertragen, wenn die beste Freundin auf einmal schwanger ist, weil der Schmerz so groß ist. Und ich habe mir geschworen, das lasse ich nicht zu. Und das hat zum Glück geklappt. Deshalb, ich freue mich mit jedem, wo es klappt. Und ich finde das ganz toll und möchte einfach auch genau, was gerade kam, Mut machen, dass, wenn Träume zu Ende gehen, und das ist völlig egal, was für ein Traum, Kinderwunsch, eine Beziehung, eine Arbeit, was auch immer, dass es sich immer lohnt, wieder aufzustehen. Dass das Liegenbleiben immer die schlechteste Option ist, egal worum es geht. Das bringt uns nämlich nicht weiter, das bringt uns nirgendwo hin. Und dass es immer wert ist, wieder aufzustehen. Und das ist echt, das ist ein Mutmachbuch. Nicht nur für Frauen mit Kinderwunsch, sondern eigentlich für alle.
Du hast das Aufstehen eigentlich hier wieder nach dieser ganzen schwierigen Phase gelernt. Am Geirangerfjord in Norwegen bist du mit dem Schiff gewesen.
Ja.
Hast du dir denn bewusst diesen Ort gesucht, um dort loslassen zu können?
Ich glaube, es war so ein bisschen eine Mischung. Ich glaube, das Absurde war, ich wollte immer zum Nordkap. Das war auf der Bucketlist mit dem Schiff. So. Und es war immer ausgebucht. Es ging nicht. Und jetzt war diese Taufe, mein Schiff 6, kann ich ja sagen, und die Jungfernfahrt ging zum Nordkap. Und ich war eingeladen zur Taufe. Es war aber wieder keine Kabine für die Fahrt frei. Und ich glaube, eine Woche vorher rief die Reederei an und sagte, Nova, es hat jemand abgesagt. Willst du an Bord bleiben? Ja. Und ich wusste, einen Tag vorher würde ich mein letztes Ergebnis bekommen von meinem 6. Versuch. Ich wusste, einen Tag bevor ich an Bord gehe, ich würde wissen, ob ich als Mutter an Bord gehe oder ob ich keine Mutter sein würde in meinem Leben.
Also ob du das Glück feierst oder die Trauer verarbeiten musst.
Aber auf jeden Fall wäre es eine Fahrt in ein neues Leben, so oder so. Und ich dachte, das ist ein Zeichen, das musst du machen, habe natürlich sofort zugesagt. Und als dann einen Tag vorher klar war, nein, du wirst keine Mutter sein in deinem Leben, habe ich den Koffer entsprechend gepackt und habe das auch als Zeichen genommen und habe einfach den Weg hoch zum Nordkap genutzt, um Abschied zu nehmen und den Weg zurück genutzt, um das neue Leben willkommen zu heißen. Und auf dem Hinweg hielten wir unter anderem am Geiranger Fjord, der für mich immer so eine Riesenbedeutung hatte, weil er so phänomenal groß und fantastisch ist. Und ich saß oben auf einer Klippe und ich hatte mit 16 oder 15 so einen kleinen Zettel geschrieben. Weißt, ich glaube, jedes Mädchen hat so eine Truhe, da sind so Sachen drin, die man sammelt. Und ich hatte da den Namen meiner Tochter aufgeschrieben, Luca. My name is Luca, ja. Susan Vega. Ich wusste das damals schon. Und ich habe diesen Zettel mitgenommen und den habe ich im Geiranger Fjord versenkt.
Boah, ich kriege richtig Gänsehaut, wenn du das
den
sagst.
Den habe ich runtersegeln lassen und dachte, das ist der perfekte Ort dafür und habe Luca losgelassen.
Ja. Wow. Und dann hast du auch den Ort, die Natur genutzt, weil du gedacht hast, das ist auch ein Kraftort. Hier hole ich mir was Neues.
Ich finde das Meer überhaupt ein Kraftort für mich. Ne? Ich habe wirklich jeden Tag etwas von meinem Balkon geschmissen. Ich habe Worte aufgeschrieben, Gedanken. Ich habe Ultraschallbilder im Meer versenkt. Alles biologisch abbaubar.
Im wahrsten Sinne über Bord geworfen.
Ich habe es wirklich über Bord geworfen. Und das habe ich aber nur bis zum Nordkap gemacht, bis ich oben war. Und dann dachte ich so, Nova, so nördlicher geht's nicht. Du bist am nördlichsten Punkt. Wenn du dich jetzt umdrehst, es geht nur in diese eine Richtung. Und diese eine Richtung ist jetzt dein neuer Weg. So. Keine Ahnung, wie der aussehen wird. Keine Ahnung, was dein Leben füllen wird. Woher weiß ich das schon? Aber wichtig ist, dass du jetzt versuchst, offen zu sein. Und dann habe ich auf dem Rückweg alles, was ich mir so vorstellen könnte für mein Leben, ob realistisch oder nicht, war völlig egal, wieder aufgeschrieben und wieder im Meer versenkt. Und habe aber beschlossen, bis hier, also ich habe auf dem Hinweg auch geheult. Ich hab alles zugelassen. Du musst es auch rauslassen. Und auf dem Rückweg habe ich gesagt, so jetzt aber nur noch in die eine Richtung. Und habe das so richtig manifestiert. Ich habe das ritualisiert.
Wusstest du auch in dem Moment schon, der sechste war der letzte Versuch? Ja. Danach war, warum?
Das wusste ich vor dem sechsten schon. Also ich habe eigentlich nach dem fünften, ich konnte nicht mehr. Mhm. Ich war wirklich am Ende. Mein Körper hatte sich so verändert durch die Hormone. Ich mochte den nicht mehr. Meine Seele war krank. Ich habe nur noch auf Stopptaste gelebt. Ich habe ja überhaupt keine Pläne mehr gemacht. Es war nur noch so, ach, den Job nehme ich ja vielleicht an, wenn mein Zyklus nicht, falls nicht das passiert. Mhm. Und ich konnte nicht mehr. Und finanziell war ich auch nicht mehr an dem Punkt, dass ich mir noch einen sechsten Versuch hätte leisten können. Und habe eigentlich da abgeschlossen, habe alle Wut schon durchlebt da und Trauer und alles, was man so durchmachen muss. Und dann kam durch Zufall noch mal mein Frauenarzt um die Ecke und sagte, Frau Mayenrich, da ist eine neue Methode. Ich habe so einen Arzt auf einem Kongress getroffen, der hat einen ganz anderen Ansatz. Vielleicht wäre das noch mal was für Sie. Und dann habe ich gesagt, okay, reiß dich noch mal einmal zusammen, weil du wirst es bereuen oder immer das Fragezeichen im Kopf haben, ob das nicht dein Weg gewesen wäre. Aber es war klar, ich habe mir für den sechsten Versuch Geld geliehen noch mal und es war klar, das ist der letzte. Ich wusste das vorher. Das muss man auch an irgendeinem Punkt, weil sonst kommst du in diese Spirale, weil alle um dich herum, gerade die Kliniken sagen ja, komm, es sieht alles so toll aus, das versuchst du noch mal. Und deshalb musste ich das vorher beschließen. Deshalb war das klar, ja.
Wenn du sagst, finanziell an die Grenzen gekommen, nur mal für die, die es gar nicht wissen, was kosten? Oder was hat dich diese ganze Behandlung, diese sechs Versuche gekostet?
Die ganze Reise mit allem drum und dran und Verdienstausfall bestimmt 80.000 Euro.
Wahnsinn. Ja. Und zahlt das die Kasse oder zahlt man das aus dem eigenen?
Nein, das zahlst du selbst. Und das finde ich auch so eine ganz absurde Sache. Also zum Beispiel, wenn du als Paar in Deutschland einen Kinderwunsch hast, wirst du von der Krankenkasse unterstützt. Natürlich nicht voll, ich glaube 50%, die ersten drei Versuche oder so. Wenn du alleine das machst, nicht. Obwohl du die gleichen Beiträge zahlst. Also es erschließt sich mir gar nicht. Also als alleine Solomutter hast du keinerlei Anspruch auf irgendwas in Deutschland. Ist in Dänemark zum Beispiel ganz anders. Dänemark macht keinen Unterschied zwischen Paaren, gleichgeschlechtlichen Paaren oder Solomüttern. Die sagen, wir wollen viele Kinder in unserem Land. Und wenn unsere Frauen sich erst gut ausbilden lassen wollen und erst ein bisschen sich aufbauen wollen, dann ist das völlig okay. Und die zahlen die ersten drei Versuche voll. Mhm. Egal, ob du verheiratet bist oder alleine bist. Das ist in Deutschland undenkbar noch zu diesem Zeitpunkt. Aber wäre mal ein Punkt, drüber nachzudenken.
Nicht nur finanziell wäre es einfacher, sondern auch emotional fühlt man sich ja besser unterstützt. Natürlich. Glücklicherweise, du hast gesagt, hattest du in der ganzen Zeit auch eine sehr gute Freundin, die dich unterstützt hat. Ja. Und wenn es zufällig Nina Bott war die Schauspielerin, dann hat die jetzt dir was zu sagen.
Oh mein Gott.
Ich habe dich während all der Jahre, in der dich auch dieser Kinderwunsch so intensiv begleitet hat, ja auch erleben dürfen. Und ich war eine der wenigen, die das auch wusste und die immer mitgefiebert hat. Und ich weiß gar nicht, wie ich zu dieser Rolle gekommen bin, dass ich da so involviert war. Also du bist so ein toller Mensch und ich möchte einfach mal Danke sagen. Danke im Namen all der Frauen, denen du damit hilfst mit diesem Buch und in dem dieses Thema eine ganz, ganz neue, großartige Präsenz bekommt.
Oh Gott, Nina. Ja, die war aber echt der Knaller. Weißt du, ich hab Nina das wirklich gesagt, zwei Tage, nachdem sie ihre Tochter auf die Welt gebracht hat. Sie lag also im Wochenbett im Krankenhaus. Und ich dachte, ich kann jetzt nicht losfahren. Ich wollte Luna willkommen heißen auf dieser Welt. Und ich habe gesagt, ich kann jetzt nicht gehen, ohne ihr das zu erzählen, dass ich in einer Woche losstiefel. So. Und die war so verrückt und sagte so, ich komme mit. Und ich sagte so, Nina, du hast gerade ein Baby bekommen. Nee, das kannst du nicht alleine machen. Das kriegen wir schon hin. Wenn die so brav bleibt, wie die jetzt ist und so, dann fahre ich mit. Und dann habe ich echt gesagt, nein, jetzt ist mal ganz wirklich ruhig hier. Ich muss das alleine machen und so. Und ich musste ihr das richtig ausreden. Und das hat mich so berührt.
Ja.
Und das Schöne bei Nina ist, ich wusste einfach, sie war der richtige Mensch, es anzuvertrauen, weil Nina... sie war immer da. Mhm. Und dann, wenn ich in der Klinik war, dann kam einfach mal per WhatsApp ein Herzchen oder so. Mhm. Das war so, ich denke an dich. Aber sie war nie pushy oder wie war das jetzt? Ich wusste, Nina würde nie mich bedrängen damit. Aber wenn ich reden möchte, könnte ich immer kommen. Mhm. Und das war für mich ganz wichtig auf dieser Reise. Dieses, da ist ein Mensch, der ist da, der weiß, wir wissen. Und wenn ich reden will, ist sie da. Aber sie würde mich nie damit unter Druck setzen. Deshalb bist du zu der Rolle gekommen, Nina.
Sehr schön. Also danke auch, Nina Bott, für diese schöne Grußbotschaft. Anderen Frauen Mut machen und erfolgreich so den eigenen Weg gehen, das will auch die Frau, die uns jetzt Julia Lunau vorstellt. Sie ist eine Handwerkerin.
Wenn die Leute mich auf dem Bau sehen, das Erste, was sie denken, ist sie da richtig? Kann sie das überhaupt? Wann kommt denn ein Kollege? Ist sie das nicht zu schwer? Hier rein, da raus. Ich kann dir zeigen, was ich alles kann. Und ich kann es wahrscheinlich besser als du.
Anna Hoff, 21, Zimmerin aus dem niedersächsischen Nordhorn. Ob auf dem Bau oder in der Halle, es wird geschleppt, gemessen, gesiegt, gefräst. Heute wird eine Terrassenüberdachung für einen Kunden zugeschnitten.
Das ist auch eben eine der Sachen, die mich so sehr in meinem Job begeistern, dass ich das hier mit meinen Händen selber und mit meinem Wissen erschaffen kann, nachher zur Baustelle fahre und dann da wirklich auch was steht.
Ihr Chef ist ihr eigener Vater. Denn Anna Hoff arbeitet im familieneigenen Betrieb.
Du darfst ruhig fräsen, aber du brauchst einen Gehörschutz, mein Onkel. Es ist auf jeden Fall schon sehr lustig, es kann sehr ernst werden, da kann auch manchmal Sekunden zwischen liegen. Ja, warte, ich kann dir...
Wir müssen das zusammen machen.
Also wenn es knallt, dann knallt es richtig zwischen uns, aber dafür ist es auch genauso schnell wieder gut.
Ich merke in den letzten Jahren, dass es erheblich weiblicher wird im Handwerk. Die körperliche Unterlegenheit ist ja nun mal da, die kann man ja nicht wegreden. Das heißt, da muss ein bisschen mehr Biss drin sein. Sie müssen wahrscheinlich häufiger über ihre Grenzen gehen wie Männer und schaffen das aber auch.
Schon in ihrer Kindheit verbrachte Anne Hoff viel Zeit auf der Baustelle.
Auch die Leiter, da bist du zwei. Ja, hoch, keine Angst.
Trotzdem wusste sie lange nicht, wohin es beruflich gehen sollte.
Ich wollte früher immer Prinzessin werden oder Hauptsache reich. Das hat nicht geklappt, dann muss ich arbeiten gehen.
Erst nach der Schule entschloss sie sich, ihre Ausbildung im Familienbetrieb zu machen. Als junge Frau fiel sie auf der Baustelle schnell auf.
Die erste unangenehme Situation, die mir in Erinnerung geblieben ist, Stichwort Anton.
Ich fand's cool, tatsächlich.
Nicht. Sobald der Name Anna gerufen wurde, haben alle das Arbeiten eingestellt und haben geguckt. Wer könnte wohl die Anna sein? Da ist ja eine Frau auf dem Bau. Was ist das denn? Ne?
Papa hat damit angefangen und meinte, wir brauchen einen Spitznamen für dich. Und daraufhin haben wir uns dann auf meinen Baustellennamen Anton geeinigt. Natürlich, du hast recht, aus der Sicht kann man das sehen. Wenn ich das von weiter weg betrachte, hat Mama da natürlich auch recht. Aber ich fand es eigentlich ziemlich cool.
So nennt sie heute keiner mehr. Anna ist einfach Anna. Und sie möchte junge Frauen für Handwerksberufe begeistern. Auf Instagram zeigt sie Einblicke in ihren Arbeitsalltag.
Ich zeige euch das jetzt mal, wie einfach das hier geht.
Und sie nahm vergangenes Jahr bei Miss Germany teil. Kategorie Frauen in männerdominierten Berufen.
Ich möchte auch jedem Mann, der ernsthaft denkt, wir Frauen können im Handwerk nichts leisten, zeigen, was wir Frauen alles drauf haben. Denn Stärke liegt nicht im Geschlecht, sondern in dem Willen, etwas zu erreichen.
Und damit ist Anna Hoff noch lange nicht fertig.
Ja, eindrucksvolle Frau, aber ich wundere mich gerade über diese Kategorie Frauen in männerdominierten Berufen, die
ja. Man hat das, glaube ich, ein bisschen von rechts nach links gedreht, um einfach nicht mehr so stereotyp zu sein und einfach mehr Vielfalt aufzumachen. Finde ich ja irgendwie auch gut.
Ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, eine coole Frau.
Volle Frau, ja.
Und handwerklich begabt bist du doch auch, kann ich mich erinnern.
Ach, ich liebe es, ja, ja. Ich habe ja eine Laube.
Du bist so ein Laubengirl.
Ah, ich bin eine Laubengirl, genau. Und habe da auch ein Buch drüber geschrieben. Ja, ich Laubengirl. Ich bin eine der wenigen Frauen, die, glaube ich, mehr Werkzeug als Schuhe hat. Und ich liebe das total. Ich meine, ich bin mit drei Brüdern und einem Ingenieur als Papa aufgewachsen. Was will ich denn machen? Ich habe Baumhäuser gebaut, statt mit Barbies gespielt. Also ich liebe das einfach.
Das heißt, du hast deine Laube auch selbst aufgebaut, mehr oder weniger?
Ja, also die war alt und runtergerockt. Ich habe sie kernsaniert, sagen wir mal so. Ne? Und bin auch ständig noch am Bauen. Also letztes Jahr kam eine Beach Lounge dazu und eine Terrasse und eine Pergola. Und mal gucken, was dieses Jahr. Also ich lasse mich immer so ein bisschen überraschen. So, jetzt musste erst mal das Buch und dann gucke ich mal weiter, was der Sommer so bringt.
Was für ein schöner Ort. Wir haben ja hier auch gerade Bilder von dir gesehen. Du im Glück und schon früher fit gemacht im Garten oder bist jetzt dabei?
Ich bin dabei. Also ich bin im Moment, immer wenn ich in Hamburg war, hat es immer leider extremst geregnet. So. Aber diese Woche ist der Garten auf jeden Fall noch fällig. Jetzt ist auch endlich das Wasser angestellt. Mhm. In so Schrebergartenkolonien hat das ja alles so sein Timing. Und ich habe auch schon überlegt, wir könnten noch eine Lesung im Garten machen.
Du solltest überhaupt Lesungen machen, weil es eben so ein großes Interesse an dem Thema gibt. Es wäre schade, wenn du keine Lesung machst.
Das Schöne, also was ich auch echt nochmal sagen will, weil einige Buchhandlungen verstecken es echt in der Schwangerschaftsabteilung, wo ich finde, dass es da eigentlich gar nicht hingehört. Weil es ist echt ein Mutmachbuch. Und ich habe, wie gesagt, es geht um Lebensträume. Und ich habe vor allen Dingen nicht nur meine Geschichte erzählt, sondern es sind hinten noch 10 andere tolle Frauen drin. Prominente und nicht prominente. Paula Lambert hat was geschrieben, Nina Bott hat was geschrieben. Und das sind Frauen, die alle ihre eigenen Wege haben. Gegen Kinder entschieden, haben sie sterilisieren lassen. Oder im Sinne der Gesellschaft ganz normal Kinder bekommen. Und trotzdem an der Erwartungshaltung von außen manchmal verzweifelt. Also es ist alles dabei, Solo-Mutterschaft, Co-Parenting, um einfach zu zeigen, es gibt so viele Wege. Und ich möchte einfach nur allen Frauen mitgeben, es sind eure Wege. Die sind alle toll. Es sind eure. Es gibt keine falschen Wege. Ihr habt euch dafür entschieden. Und lasst euch bitte von keinem von außen sagen, ob das richtig ist oder nicht, weil wir können es ja fast gar nicht richtig machen. Wenn du Mutter bist und dann arbeitest, dann vernachlässigst du dein Kind. Oder wenn du kein Kind hast und arbeitest, dann bist du karrieregeil. Also es gibt ja, egal was du machst, Mädels, lasst euch das nicht einreden, bitte. Und das will ich echt mit dem Buch sagen. Eure Wege sind eure Wege und die sind toll, weil es eure Wege sind.
Dein Weg, du hast ja gesagt, bist bewusst nicht liegen geblieben, bist aufgestanden und bist einen anderen Weg gegangen und auch einen schönen Weg. Und es gibt auch nicht nur einen, sondern es gibt sogar, glaube ich, zwei Männer in deinem Leben, nämlich Brian und Charlie.
Brian und Charlie.
Wer war zuerst da?
Brian war zuerst
da. Ist er.
Da ist er, genau.
Super Koch war auch schon hier bei uns, übrigens Däne.
Däne.
Guck mal, ganz toller
sich wieder ein Kreis. Ne?
Ja, da habe ich auch gedacht, als ich das gesehen habe.
Sagt ihr das? Genau, und Charlie ist unser kleiner Hund. Den gibt es jetzt ja letzte Woche Einjähriges gefeiert. Also da ist er, guck mal, der war schon mit uns in Schwedisch Lappland dieses Frühjahr.
Ja, du hast nämlich auch noch ein Van, ein Mobile.
Ja, da sind wir sind beide zum Glück sehr, sehr outdoor begeistert und teilen da eine Riesenleidenschaft. Ich glaube, es gibt immer wenig Menschen, mit denen du im Fünf-Sterne-Hotel genauso übernachten kannst wie im Kofferraum deines Autos. Und das teilen wir und Charlie macht das hervorragend mit. Sitzen gerade oben beide in der Garderobe.
Also eine tolle Familie.
Ja, und ich meine, aber es zeigt ja auch wieder, dieses Liegenbleiben lohnt sich nicht. Du hast vielleicht an dem Moment keine Ahnung, wie das Leben wird und so. Aber ich kann nur sagen, da kommt ganz viel, auch wenn du es nicht weißt. Und ich glaube, auch diese Männer hätten den Weg in mein Leben nicht gefunden, hätte ich nicht die eine Reise vorher komplett abgeschlossen. Dann wäre da kein Platz gewesen. Du musst das Alte einmal durcharbeiten. Du musst es verarbeiten. Und dann Raum für Neues machen. Das ist wie mit Klamotten kaufen. Du kannst nicht ständig kaufen, wenn du nicht aussortierst und zwischendurch auf dem Flohmarkt gehst. Ja, genau.
Macht Mut. Und Brian war ja auch schon mal, wie gesagt, auf dem roten Sofa. Ja. Und ich weiß, er hat hier im NDR ja auch gekocht. Ja. Und zwar draußen und gerne Fisch oder Fleisch, also Tiere vom Grill. Und das bringt uns zu einer Kunstausstellung in Flensburg. Titel Das Tier und Wir. Katrin Brinkmann war dort.
Christian Ristau malt ein Kaninchen, nicht etwa vor der Schlange, sondern auf dem Platz des himmlischen Friedens, angelehnt an ein berühmtes Foto aus dem Jahr 1989, als Studentenproteste in Peking gewaltsam niedergeschlagen wurden.
Es ist krass, wenn man sich vorstellt, dass da jemand vor einem Panzer steht. Wenn man Hasen vor dem Panzer platziert, dann nimmt man das nicht für voll, das sieht harmlos aus, man lacht vielleicht drüber. Man hat das Böse der eigentlichen Situation nett verpackt.
Der Künstler schickt das Tier in die Welt der Menschen, um uns den Spiegel vorzuhalten.
Deswegen muss auch was Nettes ein Bild sein, damit die Leute sich damit beschäftigen. Sonst gehen sie dran vorbei, glaube ich. Und natürlich soll es schon ansatzweise zeigen, worum es geht, aber man muss halt zweimal hingucken.
Ein Kaninchen im Mixer, auch dieses Motiv von Christian Ristau. Das Bild aufmache eine Ausstellung auf dem Museumsberg in Flensburg. Das Tier und wir, geliebt, gebraucht, getötet. Der provokante Titel ganz bewusst gewählt.
Es zeigt ja im Prinzip diese ganze Bandbreite von ganz, ganz positiv, ich sag mal von Schoßhündchen, was Teil der Familie ist, zu Massentierhaltung und die Tiere werden halt getötet dafür, dass wir sie essen können. Ich finde, die Beziehung zwischen Tier und Mensch ist sehr ambivalent.
Dieses Knochenkleid prangert den massenhaften Fleischkonsum an. Künstlerin Käthe Wenzel taufte es das Bone Dress.
Besonders interessant, weil die Künstlerin innerhalb von nur einer Woche die Knochen von 200 Peking-Enten zusammenbekommen hat. Die hat sie von einem asiatischen Restaurant sich geben lassen.
Auch die historischen Bilder zeigen, zwischen Mensch und Tier war es immer schon schwierig. Besucher können dem zwiespältigen Verhältnis noch bis Ende Juni nachspüren.
Ich glaube nicht, dass wir die Herren der Schöpfung sind und über alle Tiere und die Welt, sondern wir müssen die Natur achten, wie sie uns gegeben ist.
Liebevolles, aber respektvolles Umgehen mit Tieren, das steht noch an.
Diese Ausstellung macht die Widersprüchlichkeit schön deutlich.
Findet auch Christian Ristau. Ich male gegen den Blödsinn der Welt an, sagt der Künstler.
Ich freue mich immer, wenn man bei Ausstellungen dabei sein darf, wo auch ein Thema hintersteht, wo nicht nur einfach bunte Bilder an der Wand hängen, sondern da hat sich einer Gedanken gemacht und thematisiert worüber die Gesellschaft mal nachdenken sollte. Und das finde ich großartig.
Eat the Rich, Titel dieses Motivs, angelehnt an Tax the Rich, der Forderung nach einer Reichensteuer, sarkastisch aufbereitet.
Humor ist total wichtig. Ich möchte da jetzt kein Foto, wie einer da einen Milliardär auffrisst oder so haben. Dann nehme ich lieber so einen Karnickel, was einen Schlips im Maul hat.
Gefräßig ist der Mensch. Das Tier eine unschuldige Kreatur. Das größte Raubtier ist und bleiben wir, findet Christian Ristau.
Ja, klar. Auf so eine Idee würden Tiere noch nie kommen, oder? Also, ja, wir sind die Bösen. Definitiv.
Spannende Gegenüberstellung. Ich habe mich allerdings so ein bisschen gefragt, warum dieser Beitrag in einer Sendung mit dir gelandet ist. Und ich glaube, es ist, weil du schon als Schülerin für das Tier wohl protestiert hast.
Ja, das kann natürlich sein. Wahrscheinlich bei der PETA aktiv, ja.
Was liegt noch an in diesem Sommer? Ist es ein Sommer, auf den du dich freust?
Es ist auf jeden Fall ein Sommer, auf den ich mich freue. Vor allen Dingen, weil wir wirklich vorhaben, mit dem Van Richtung Nordkap zu fahren. Und das ist dann eine Wiederholung dieser Reise von vor vielen Jahren.
Aber mit einem ganz anderen Gefühl.
Ganz anderen Gefühl und einem ganz anderen Vehikel. Und mit Charlie, ist auch schön, ne?
Und Brian.
Naja, der ist ja klar, also der ist gesetzt.
Okay, das ist ja gut.
Aber die Familie geht on Tour. Das freue ich mich drauf.
Nova, vielen Dank. Wie gesagt, auch nochmal für das Buch. Ganz wichtig, dass du dieses Thema, diese Debatte anstößt damit. Mhm. Und vielen Dank auch für die Offenheit. Kostet ja Mut. Danke, dass du den genommen
hast. Gerne.
Und morgen kommen die Hobby-Ornithologen und Podcaster Antonia Kohnen und Philipp Juranek. Freuen wir uns auch sehr drauf und wäre schön, wenn Sie wieder dabei sind. Hier bei Das geht weiter mit Ihrem Landesprogramm. Tschüss.
Tschüss.